ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Ihnen guten Abend. Für die einen hat sie den Euro gerettet und uns aus der schweren Finanzkrise geführt. Und für die anderen ist die EZB, die Europäische Zentralbank, der Hort allen Übels und muss dringend umsteuern. Eines ist jedenfalls sicher, wenn die EZB mit ihrem Chef Mario Draghi Entscheidungen trifft, dann hat das massive Auswirkungen auf den gesamten europäischen Wirtschaftsraum, aber ja auch weltweit. Derzeit pumpt die EZB rund 80 Milliarden Euro monatlich in den Markt, kauft massiv Staatsanleihen auf, auch solche der Bundesrepublik. Das macht im Ganzen das Geld dann zwar billig, aber es führt auch dazu, dass die Sparer so gut wie keine Zinsen mehr auf ihr Erspartes bekommen. Als Draghi heute nach Berlin kam und mit Bundestagsabgeordneten zusammentraf, da wusste er natürlich, dass er sich auch mit harter Kritik an seiner Geldpolitik auseinandersetzen musste. Tom Schneider aus Berlin.
Fast wie eine Mahnung steht es über dem Portal des Bundestags. Dem deutschen Volke soll dienen, was hier beschlossen wird, demokratisch und transparent für alle Bürger. Innerhalb Europas ist das mit dem Verständnis für die gemeinsame Politik mitunter so eine Sache. Mario Draghis Besuch im Bundestag stand vor allem für die Bauchschmerzen vieler deutscher Parlamentarier angesichts der lockeren Geldpolitik in Europa. So mancher Finanzpolitiker hoffte auf eine Entkrampfung.
Also er kennt ja die speziell deutschen Befindlichkeiten und er hat ja in einem Punkt recht, dass wir eine europäische Solidargemeinschaft sind. Aber dazu muss er eben erklären, dass das, was bei uns negativ ankommt, in anderen europäischen Ländern tatsächlich hilft. Das sehe ich noch nicht so vordergründig.
Tatsächlich verordnet Draghis Frankfurter Superbehörde Europa seit Jahren eine Finanzkur der besonderen Art. Seit anderthalb Jahren pumpt sie unablässig Milliarden Euro in den Geldmarkt, um den Krisenländern der Eurozone billiges Geld anzubieten. Die Zinsen senkte sie so weit, dass Sparer, wie es sie in Deutschland besonders viele gibt, kaum mehr Zinsen bekommen. Alles Dinge, die den Wählern der Bundestagsabgeordneten, die Draghi am Nachmittag besuchte, gar nicht schmecken.
Draghi ist mit seiner Geldpolitik ist zu einem ganz mächtigen Persönlichkeit in Europa geworden. Das haben die letzten Jahre gezeigt. Aber die EZB ist nicht demokratisch legitimiert. Wir bräuchten eigentlich viel mehr demokratische Kontrolle.
Es leiden ja auch viele Leute darunter. Die Enteignung der Sparer. Natürlich auch die Leute, die Lebensversicherungen haben, leiden darunter. Und insbesondere auch die kleinen und mittleren Banken sind massiv unter Druck, auch die großen Banken inzwischen.
Mario Draghi lässt Fragen und Kritik höflich über sich ergehen, auch manches Lob, dass mit seiner Art der lockeren Geldverteilung ja immerhin Ruhe eingekehrt sei auf den Finanzmärkten. Ein wirklicher Dialog mit Deutschlands Volksvertretern eher Fehlanzeige. Es ist für uns sehr wichtig, solche Diskussionen zu führen. Dadurch müssen wir über unsere Standpunkte nachdenken. Aber ändern werden wir sie natürlich nicht.
Er teilt halt unsere Position nicht. Das muss man klar sehen. Er hat die Verantwortung für Europa. Wir haben eher die deutschen Interessen im Auge. Auf die Frage, wann kommt der Ausstieg aus dem Zinsniveau, konnte er natürlich nicht antworten. Er hat gesagt, wie der Weg gehen soll, aber natürlich keine Zeitschiene dazu gesagt.
Draghis Besuch im Bundestag so etwas wie der Versuch einer Werbetour. Der Blick auf seine Politik bleibt von Berlin aus eine vielschichtige Angelegenheit.
Und in Berlin begrüße ich den Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi. Schönen guten Abend, Herr Draghi.
Good evening.
Herr Draghi, als Sie heute bei den Bundestagsabgeordneten waren, haben Sie sich da wie auf der Anklagebank gefühlt?
No, not really.
Nein, ganz und gar nicht. Erst einmal war ich sehr dankbar für diese Möglichkeit, Ansichten auszutauschen mit Menschen, die in sehr engem Kontakt stehen mit dem Volk, mit den Menschen auf der Straße. Und außerdem hat mich dieser Austausch auch erfreut.
Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie die Abgeordneten auch ein Stück überzeugen konnten, dass Ihr Kurs der richtige ist?
Natürlich kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich sie überzeugt hätte, aber mein Eindruck war doch, dass die meisten der Fragen, die gestellt wurden, im Allgemeinen darauf abzielten, zu verstehen, wie unsere Politik wirken soll, ob sie wirksam ist, welche Konsequenz sie hat. Und die hauptsächliche Kritik, die war eigentlich relativ wenig gestreut. Es war Größtenteils Unterstützung, die ich erfahren habe für die Politik, die wir im Moment unternehmen.
Herr Draghi, was sagen Sie denn dem normalen deutschen Sparer, der inzwischen praktisch keine Zinsen mehr auf sein Sparkonto bekommt und sich enteignet fühlt? Was sagen Sie dem?
Lassen Sie mich zunächst einmal betonen, dass sowohl meine Kollegen im EZB-Rat als auch ich selbst diese Bedenken sehr ernst nehmen. Da gibt es eigentlich nur eine aufrichtige Antwort, mit verschiedenen Nuancen natürlich. Aber die aufrichtige Antwort ist, dass wir zurückkehren müssen zu einem starken Wachstum. Wir brauchen mehr Wachstum. Durch mehr Wachstum wird sich auch die Arbeitslosenquote in ganz Europa reduzieren. Jetzt spreche ich natürlich für den gesamten Euroraum, nicht nur für Deutschland, wo die Situation ja schon eindeutig besser aussieht als in der Eurozone. Und wenn sich das einstellt, werden wir da auch wieder höhere nominelle Löhne haben und letzten Endes auch eine Inflationsrate in dem Bereich, den wir anstreben, nämlich bei etwa 2% oder knapp darunter. Und dann werden auch die Zinsen wieder steigen und die Renditen auch bei den Ersparnissen. Natürlich kann man durchaus sagen, dass wenn wir uns die Haushalte insgesamt anschaut, dass dann deren Einsparungen, die sie erzielen, das gilt also für die Haushalte zum Beispiel, die eine Hypothek aufgenommen haben, sie erzielen ja dort Einsparungen. Und diese Einsparungen, die sind höher als das, was diese Haushalte verlieren durch geringere Zinsen auf ihre Einlagen. Aber hier sprechen wir über die Haushalte insgesamt. Und dabei haben wir natürlich andererseits auch Sparer, die nur ein Sparkonto oder ein Girokonto haben. Und in deren Fall natürlich bedeutet das auch ein niedriges Einkommen.
Herr Draghi, die Banken müssen ja bei der EZB schon Strafzinsen bezahlen, wenn sie ihr Geld dann bei ihnen parken. Dabei geht es vielen Banken sowieso nicht besonders gut. Die Deutsche Bank hat ihnen vorgeworfen, die Probleme Europas sogar zu verschärfen. Steuern wir auf eine neue Bankenkrise zu?
Let me say that I won't comment on individual institutions.
Zu einzelnen Instituten möchte ich mich nicht äußern. Darüber hinaus möchte ich anmerken, dass die Geschäftsmodelle der Banken in der Lage sein sollten, auch Zeiten niedriger Zinssätze durchaus auszuhalten. Wir haben verschiedene Kategorien von Banken. Da gibt es Banken, die schwächer sind, und es gibt Banken, denen es relativ gut geht. Die Sparkassen und auch die Genossenschaftsbanken beispielsweise haben eine Rendite, die eindeutig über dem Durchschnitt liegt, sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone. Und wir sollten dabei nie vergessen, dass die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, um die Zinssätze nach unten zu bringen, Maßnahmen sind, die bereits jetzt den Zielen dienen, denen wir uns verschrieben haben, nämlich höheres Wachstum und höhere Inflation. Letzten Endes wird sich dies also vorteilhaft auch erweisen für die Banken selbst. Und wenn wir uns die Banken in der gesamten Eurozone anschauen, dann sehen wir, dass deren Gewinne im vergangenen Jahr nach oben gegangen sind. Und das war das erste Jahr mit komplett negativen Zinssätzen. Und auch die Rendite aus dem Nettozinsüberschuss ist gestiegen. Und das zeigt, dass die Kategorie, dass die Banken insgesamt durchaus gut dastehen. Aber wie gesagt, innerhalb dieser Kategorie gibt es schwächere Banken und auch stärkere. Vor diesem Hintergrund möchte ich sagen, dass natürlich die negativen Zinssätze nicht für immer so niedrig so bleiben dürfen. Es ist also nicht eine Frage, ja oder nein. Es ist eher die Frage, in welchem Umfang und wie lange sind die Zinsen so niedrig.
Herr Draghi, Bundesfinanzminister, der deutsche Bundesfinanzminister Schäuble sieht in der Niedrigzinspolitik eine der Ursachen dafür, dass die Rechtspopulisten in Europa Aufwind spüren. Wenn das so ist, ist das nicht ein sehr hoher Preis zu bezahlen?
Well, I
Ich möchte nun politische Aussagen nicht unbedingt selbst beurteilen. Es gibt ähnliche Aussagen, die auch in Südeuropa gemacht werden, wo gesagt wird, dass die Sparpolitik der Grund ist für den Aufwind von Rechtspopulisten in Spanien, Italien und in anderen Ländern. Und das kann man wirklich nicht eindeutig beurteilen. Wir haben natürlich alle unterschiedliche Aufgaben. Und die Aufgabe der Zentralbanken besteht darin, das Richtige zu tun, um ihr jeweiliges Ziel zu erreichen. Das Ziel der Politiker hingegen liegt darin, mit Wahrnehmungen umzugehen und die Maßnahmen der Zentralbanken zu erläutern.
Herr Draghi, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Thank you.
Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Als am 17. Juli 2014 ein malaysisches Passagierflugzeug mit 298 Menschen an Bord über der Ostukraine abstürzte, da begann natürlich sofort das Rätselraten um die Hintergründe des Unglücks. Um den genauen Ursachen auf die Spur zu kommen, setzten die Ermittler die Trümmerteile des abgestürzten Flugzeugs so weit wie möglich wieder zusammen. Doch das wichtigste Puzzleteil blieb natürlich die Frage, wer trägt die Schuld am Abschuss der MH17? Waren es pro-russische Separatisten oder ukrainische Soldaten? Eine internationale Ermittlergruppe hat jetzt Ergebnisse vorgelegt, die einen schon seit längerem gehegten Verdacht erhärten. Arnim Staudt.
Die Journalisten aus aller Welt mussten warten. Hinter verschlossenen Türen informierten die Ermittler zunächst die Angehörigen der Opfer. Eine Geste gegenüber Menschen, für die es hier nicht nur um eine strafrechtliche Ermittlung geht, sondern um die Verarbeitung eines tiefen Schmerzes. Silene Fredericks redet oft über ihren Schmerz. Ihr Sohn Bryce und seine Freundin Daisy waren an Bord von MH17, sorglos auf dem Weg in einen sonnigen Urlaub. Es kann nicht sein, dass jemand 298 Menschen tötet und wird nicht bestraft. Das ist nicht der Lauf der Welt. Am Nachmittag die Pressekonferenz. Erste Ergebnisse der strafrechtlichen Untersuchung. Flug MH17 wurde von einer Buk-Rakete abgeschossen, die von einem Feld bei Pjawomaiski startete. Das Raketensystem kam aus der Russischen Föderation und kehrte dann dorthin zurück. Demnach startete die tödliche Rakete im Rebellengebiet. Sie trifft MH17 über dem Osten der Ukraine. 17. Juli 2014, 298 Menschen sind tot. Die meisten aus den Niederlanden, deshalb liegt dort die Führung der Ermittlungen. Eine Flugabwehrrakete vom Typ Buk gilt bald als die wahrscheinlichste Absturzursache. Solche Raketen gibt es im Arsenal sowohl der russischen wie der ukrainischen Armee. So sehen die Ermittler das Ende von MH17. Rund ein Drittel des Flugzeugwracks kann geborgen werden. In den Niederlanden setzen die Ermittler die Teile zusammen. Das Cockpit, durchsiebt von Metallsplittern, laut den Ermittlungen eindeutige Spuren einer Buk-Rakete. Der Journalist Elliot Higgins findet in den sozialen Netzwerken Fotos und Videos, die ein Buk-Raketensystem zeigen, das vor dem Absturz durch die Ostukraine fährt. Anhand von Tausenden solcher Amateurvideos, Fotos und aufgezeichneter Mobiltelefongespräche rekonstruieren die Ermittler den Weg des Raketenwerfers. Die Hinweise ergeben ein zusammenhängendes Bild. Nach einem abgehörten Telefongespräch sollen russlandtreue Rebellen ausdrücklich ein Flugabwehrsystem Buk in Russland bestellt und in Stellung gebracht haben, rund 20 Kilometer vom späteren Absturzort. Nach dem Abschuss kehrt das Buk-System nach Russland zurück. Eine von vier Raketen fehlt, zu sehen auf diesem Video. Wer aber hat die Raketen abgefeuert? Wer den Befehl gegeben? Wen könnte ein Gericht anklagen und verurteilen? Die Ermittler bringen etwa 100 Personen mit dem Abschuss in Verbindung. Doch sie sind noch weit entfernt von handfesten Beweisen gegen konkrete Personen.
So, noch niemand hat sich bislang jedenfalls zum Abschuss von MH17 bekannt. Russland und die Ukraine machten sich von Anfang an gegenseitig verantwortlich. Auch als immer mehr Hinweise dafür sprachen, dass die pro-russischen Separatisten dahinter stecken könnten, blieb Moskau dabei, jede Schuld abzustreiten. Untersuchungsergebnisse wurden in Frage gestellt, eigene Beweise vorgebracht, die sich zum Teil aber dann wieder als gefälscht herausstellten. Uns überrascht es natürlich nicht, dass der Kreml auch jetzt den Bericht der internationalen Ermittler als voreingenommen und falsch zurückwies. Ulrich Adrian.
Es ist das Top-Thema in den russischen Nachrichten und Talkshows. Der Tenor ist eindeutig. Eine Verschwörung gegen Russland, die Anklagen parteiisch und politisch motiviert. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte das vorsorglich schon kurz vor der Pressekonferenz in den Niederlanden mitgeteilt. Für Russland bleibt die Ukraine der Schuldige. Schon 4 Tage nach dem Abschuss präsentierte Moskau in einer aufwendigen Pressekonferenz Satellitenbilder, die eindeutig beweisen sollten, dass ein ukrainischer Kampfjet vom Typ Sukhoi 25 das Passagierflugzeug beschossen habe. Die Ukraine antwortete, es seien keine Kampfflugzeuge in der Luft gewesen. Daraufhin veröffentlichte das russische Fernsehen ein Foto eines Aufklärungssatelliten mit einem ukrainischen Kampfjet. Diesmal war es eine MiG-29. Später stellte sich heraus, es war eine Fälschung mit Hilfe von Photoshop. Seitdem halten sich in Russland Verschwörungstheorien jedweder Art. Eine Separatistengruppe um Igor Girkin, Kampfname Strelkov, hier ein Archivfoto, verbreitete, die Leichen seien, Zitat, nicht frisch gewesen, die Körper könnten tot ins Flugzeug gesetzt worden sein. Erst später akzeptierte Russland die These einer auf das Flugzeug abgefeuerten Bugrakete. Nach einem Test der Produktionsfirma hieß es aber, es sei ein veraltetes Modell der ukrainischen Armee gewesen. Vor 2 Tagen veröffentlichte Moskau erneut Radarbilder, die früheren Theorien widersprechen. Der Auftritt folgte dem Muster, jeweils vor der Vorstellung offizieller Berichte mit neuen Informationen an die Öffentlichkeit zu gehen. Die neuen Radardaten widerlegen nach russischer Aussage den Vorwurf, die Bugrakete sei von Separatistengebiet aus abgefeuert worden. Der Rüstungskonzern Almaz Antey fügte am frühen Abend hinzu, mindestens 3 Wrackteile passten nicht zur Theorie der internationalen Ermittler und seien ignoriert worden. Das Geschoss müsse das Flugzeug von der anderen Seite getroffen haben.
Wer ist schuld am Abschuss der MH17? Den Bericht des internationalen Ermittlerteams kommentiert Monika Wagener vom Westdeutschen Rundfunk.
Der heutige Bericht der Internationalen Ermittlungskommission könnte eine Zäsur sein. Nach 2 vollen Jahren für die Angehörigen endlich ein greifbares Ergebnis. Doch wer glaubt, dass der Streit um die Schuldfrage damit beendet ist, wird enttäuscht werden. Zu sehr ist der Abschuss von Flug MH17 unter die Räder der Weltpolitik geraten, einer Weltpolitik, die sich mit atemberaubender Geschwindigkeit wieder in Richtung Kalter Krieg bewegt. Eine Weltpolitik, in der Desinformation und Verschwörungstheorien fröhliche Urstände feiern und in der Lügen gestraft wird, wer dachte, dass Aufklärung und Vernunft sich auf Dauer durchsetzen werden. Es gab eine Zeit der Annäherung, in der man solch eine Katastrophe vielleicht mit vereinten Kräften aufgeklärt hätte. Heute dagegen hat der Abschuss von MH17 gute Chancen, in das Guinness-Buch der ewigen Verschwörungstheorien einzuziehen. Die russische Regierung, die durch den Ermittlungsbericht schwer belastet wird, hat gleich jegliche Verwicklung zurückgewiesen und von unwiderlegbaren Beweisen gesprochen. Ihre unwiderlegbaren Beweise und Theorien über den Abschuss allerdings in den letzten 2 Jahren so oft gewechselt, dass deren Glaubwürdigkeit mehr als gelitten hat. Der Glaubwürdigkeit dient es natürlich auch nicht, ein Ermittlungsteam zu gründen, in dem die Ukraine Mitglied ist, Russland aber nicht. Immerhin trifft die ukrainische Seite eine gravierende Mitschuld am Tod der 298 Menschen. Sie hätte den Luftraum für Zivilmaschinen komplett sperren müssen. Das alles hätte ein UN-Tribunal aufklären können. Die Ermittler wollten das. Doch es ist am Veto der russischen Regierung gescheitert, was wenig Hoffnung macht, dass sich Aufklärung und Vernunft nochmal durchsetzen. Und so zeigt der Fall MH17 vor allem wieder eins: den desaströsen Zustand der Weltpolitik.
Monika Wagner kommentierte. Das Verhältnis zwischen Russland und den USA bleibt angespannt. Ein Grund ist die Rolle Moskaus im Syrien-Konflikt. Mehr dazu in den Nachrichten jetzt mit Juli Drakas.
US-Außenminister Kerry hat Russland mit einem Abbruch der Syrien-Gespräche gedroht, sollten die Angriffe auf die Stadt Aleppo weitergehen. Kerry sagte bei einem Telefonat mit seinem russischen Kollegen Lavrov, Moskau müsse sich für eine Waffenruhe einsetzen. Die Angriffe syrischer Regierungstruppen, die von Russland unterstützt werden, gingen derweil weiter. Nach Angabe einer Hilfsorganisation wurden auch 2 Krankenhäuser bombardiert. Zwei Tage nach den Sprengstoffanschlägen in Dresden fahndet die Polizei weiter nach den Tätern. Ein im Internet aufgetauchtes angebliches Bekennerschreiben einer linken Gruppierung wird Behördenangaben zufolge noch auf Echtheit überprüft. Ermittelt werde in alle Richtungen. Am Montagabend waren vor einer Moschee und dem Kongresszentrum zwei selbstgebaute Sprengsätze detoniert. Verletzt wurde niemand. Das Rentenniveau in Deutschland könnte in den kommenden Jahrzehnten deutlich sinken. Das geht aus neuen Berechnungen des Bundessozialministeriums hervor. Bis zum Jahr 2045 droht demnach ein Rückgang von derzeit 47,8% des Einkommens auf 41,6%. Würde das Rentenniveau jedoch auf dem heutigen Stand bleiben, müsste der Beitragssatz von derzeit 18,7 auf 26,4% steigen. In der deutschen Luftfahrt kündigen sich weitreichende Umstrukturierungen an. Der Aufsichtsrat der Lufthansa stimmte heute der vollständigen Übernahme des belgischen Unternehmens Brussels Airlines zu. Zudem will die größte deutsche Fluggesellschaft einen Teil des Personals und der Maschinen der angeschlagenen Air Berlin übernehmen.
Air Berlin will sich künftig vor allem auf profitable Langstreckenrouten konzentrieren und dafür von Düsseldorf und Berlin aus starten. Bis zu 40 Mittelstreckenmaschinen übernimmt dagegen die Lufthansa von Air Berlin, die sie für ihre Billigtochter Eurowings fliegen lässt. Die Lufthansa sichert sich damit zusätzliche Start- und Landerechte, vor allem in Stuttgart, Hamburg und München. Und damit nicht genug. Der Lufthansa-Aufsichtsrat hat heute beschlossen, Brussels Airlines zu übernehmen. Insgesamt bekommt Eurowings damit 80 zusätzliche Flugzeuge, wird damit hinter Ryanair und EasyJet die Nummer 3 unter den europäischen Billig-Airlines. Während Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air Berlin schrumpft, geht der Konzernumbau bei der Lufthansa voran. Zu einer Gesellschaft, die stark im Billigsegment wachsen will und dafür die Eurowings ausbaut. Welche Strecken diese jedoch vom alten Konkurrenten übernehmen darf, entscheiden die Kartellbehörden.
An der Börse halten Spekulationen um die Deutsche Bank an. Heute sorgte ein Zeitungsbericht über einen angeblichen Notfallplan für Diskussionen. Das Bundesfinanzministerium dementierte die Existenz eines solchen Papiers. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Der Notfallplan greift nach Informationen der Wochenzeitung Die Zeit im absoluten Ernstfall. Falls die Deutsche Bank neues Kapital bräuchte, Investoren nicht mehr bereit wären, ihr welches zu geben. Die Deutsche Bank müsste dann erst Geschäftsteile verkaufen. Falls dies nicht reichen würde, würde der Staat garantieren, falls auch dies zu wenig wäre, sich mit 25% beteiligen. Es gäbe keinen solchen Plan, dementierte das Bundesfinanzministerium. Seit Banken die Finanzkrise auslösten, müssen sie den Finanzaufsehern sogenannte Testamente vorlegen. Sie sehen vor, wie bei einem drohenden Zusammenbruch zu verfahren ist. Der offiziell nicht existente Notfallplan könnte genau das sein. Derzeit ist der Kapitalpuffer der Deutschen Bank dick genug. Sie hat sich allein 25 Milliarden Euro über Kapitalerhöhungen besorgt. Die Hälfte aber ist durch Strafen aufgezehrt. Käme die neue angekündigte US-Strafe, bräuchte sie frisches Geld. Dann wäre die Frage tatsächlich von Investoren oder vom Staat. Ein Sprecher der Deutschen Bank bekräftigte, die Bank sei liquide. Staatshilfe würde man ohnehin zurückweisen. Die Aktie der Bank gewann heute rund 2%.
Und hier noch der Blick auf die Börsendaten. Der deutsche Leitindex DAX schloss im Plus bei 10.438 Zählern. Der Dow Jones ging ebenfalls im Plus mit 18.339 Punkten aus dem Handel.
Besser reden, reden, reden als schießen, schießen, schießen. Das hat Shimon Peres einmal gesagt und diese Worte passen recht gut zum Lebenswerk des Mannes, der wie kaum ein zweiter sein Heimatland Israel geprägt hat. Frieden in Nahost zu schaffen, das war seine Vision. Und auch wenn er später schmerzlich erfahren musste, dass seine Bemühungen keinen dauerhaften Erfolg brachten, bekam er für seinen Einsatz zur Aussöhnung mit den Palästinensern den Friedensnobelpreis. Trotz der Gräueltaten, die seiner Familie angetan wurden, stand Peres auch im Verhältnis zu Deutschland für Versöhnung. Jetzt ist Shimon Peres im Alter von 93 Jahren gestorben. Markus Rosch.
Stilles Gedenken im Kabinett. Ganz Israel trauert um einen großen Staatsmann, um einen großen Menschen, um einen der letzten Politiker aus der Gründergeneration des jüdischen Staates. Auch wenn wir manchmal Meinungsverschiedenheiten hatten, mit der Zeit kamen wir uns immer näher. Ich verehrte ihn, ich liebte ihn.
Shalom. Legendär Peres Sinn für Humor. Ein Präsident als Tankwart, an der Supermarktkasse und als Pizzabote. Und das noch mit 91 Jahren in einem selbstironischen Video. Auch deshalb liebten ihn die Israelis. Den Staat Israel begleitet Shimon Peres seit seiner Gründung. Bescheiden und ohne Skandale. Als Außenminister, Verteidigungsminister, Regierungschef und schließlich Staatspräsident. 1923 in Polen geboren, wandert Shimon Peres 1934 mit einem Teil seiner Familie ins damalige britische Mandatsgebiet Palästina aus. Sein Weg führt über die Kibbutz-Bewegung in die Sozialistische Arbeitspartei. Er wird enger Vertrauter des ersten israelischen Regierungschefs David Ben-Gurion. Der beauftragt Peres für den jungen Staat, die Verteidigung zu organisieren. In den folgenden Jahren ist Peres wesentlich am Aufbau des israelischen Atomprogramms beteiligt. Vom Falken- und Siedlerfreund wandelt er sich zum Friedensbefürworter. 1993 unterzeichnet er das Oslo-Friedensabkommen in Washington. Dafür erhält Peres 1994 zusammen mit Yasser Arafat und Yitzhak Rabin den Friedensnobelpreis. Doch er wird nie zum Premierminister gewählt. Erst 1984 bekommt er das Amt durch eine Kabinettsumbildung und noch einmal 1995 nach der Ermordung Rabins. Im Juli 2007 die Krönung seiner politischen Karriere. Shimon Peres wird Staatspräsident. 7 Jahre bleibt er im Amt. Auch als Privatmann engagiert er sich unermüdlich weiter. Seine Vision: Frieden und Aussöhnung. Heute Morgen starb einer der größten Staatsmänner, ein Mann für die Geschichtsbücher und ein Kämpfer für den Frieden. Die Israelis verlieren einen Landesvater, einen Staatsgründer, und die Welt verliert einen unermüdlichen Kämpfer für den Frieden. Zum Staatsbegräbnis am Freitag haben sich zahlreiche Politiker aus der ganzen Welt angekündigt.
Wir kommen noch zum Fußball, und zwar zur Champions League. Da spielte Borussia Mönchengladbach heute Abend gegen den großen FC Barcelona und verlor mit 1:2. Die Bayern indes scheinen in der Bundesliga derzeit fast unbesiegbar. Heute allerdings ging es zu dem Verein, der ihnen im Vorjahr den Traum vom Champions League-Finale zerstört hat. Wie sich die Münchner diesmal bei Atletico Madrid schlugen, das weiß Christoph Nach.
Die Rückkehr der Bayern ins Stadion Vicente Calderón läuft nicht besser als bei der Niederlage im Halbfinale der letzten Champions League. Dabei hat der deutsche Meister die erste große Chance. Thomas Müller kann den Traumpass von Thiago nicht im Tor der Madrilenen unterbringen. Schlussmann Jan Oblak mit toller Parade. Danach übernimmt der Gastgeber das Kommando. 3 große Chancen und dann das 1:0. Yannick Ferreira Carrasco lässt Manuel Neuer mit seinem präzisen Schuss keine Chance. Die Bayern bis zur Pause mit vielen Fehlern und wenigen Ideen. Auch in der zweiten Halbzeit bleiben die Münchner lange harmlos. Die Chance von Robert Lewandowski nach Flanke von Alonso noch die größte Gelegenheit. Sonst hat Madrid alles im Griff. Nach diesem übermotivierten Einsteigen von Vidal gegen Felipe Luis gibt es Strafstoß für Atletico. Antoine Griezmann scheitert aber 6 Minuten vor Schluss. Der FC Bayern bleibt torlos und so muss der neue Trainer Carlo Ancelotti seine erste Niederlage als Münchner Trainer hinnehmen.
Und wir haben noch den Blick aufs Wetter für Sie. Sven, was erwartet uns?
Ja, das sieht so aus, Thomas, dass wir tatsächlich einen Wetterwechsel vor der Haustür stehen haben, aber morgen die meisten Menschen nochmal ganz große Wärme erleben werden und am Freitag das dann im Süden nochmal so weitergeht. Aber dann kommt tatsächlich diese Umstellung. Dann kommt übrigens auch mal Regen, worüber sich die Natur natürlich freut. Zunächst mal ein Sonnenuntergang der 1A-Klasse, aufgenommen von Armin Obherden bei Monheim heute. Diese vielen Schleierwolken, die unterwegs waren, sorgten dafür, dass man diese tollen Farben sehen konnte. Wir haben von ganz vielen Zuschauern so viele tolle Bilder gekriegt. Ich hätte eine sehr lange Dia-Show heute Abend machen können. Das ist zeitlich leider nicht möglich, darum können wir nicht alle Bilder zeigen. Was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist der 15-Tage-Trend. Zunächst für Hamburg. Sie sehen morgen noch mal über 20 Grad, dann geht es so ein bisschen zurück. Jetzt fängt ja auch mal Oktober an. 16, 17 Grad haben wir dann nachmittags. Die Unsicherheiten haben wir hier noch eingezeichnet. Sie sehen, die nehmen auch zu. Und jetzt nehmen wir die Unsicherheiten allerdings mal komplett weg. Einfach deswegen, weil ich Ihnen einen zweiten Trend, nämlich den von München hier gelb, da drüber blenden möchte. Und Sie sehen, im Süden Deutschlands bleibt es tatsächlich tatsächlich noch bis zum Freitag/Samstag ziemlich warm. Dann stürzen die Werte aber hier unter die Hamburg-Werte. Dann hängen wir bei 15 Grad. Dann ist es tatsächlich ein bisschen Herbst. Wir gucken auf den Wetterablauf in die kommende Nacht. Ganz im Norden Richtung dänische Grenze ein paar Tropfen. Im Süden Donau-Bodensee am häufigsten Nebelfelder, sonst Wolken, die weniger werden. Temperaturen in klaren Alpentälern 6 bis 8 Grad. In der Mitte und im Norden oft 13 bis 15. Der morgige Vormittag gestaltet sich in der Nordhälfte wolkenreich. Von Ostfriesland bis Schleswig-Holstein mit Tropfen. Weiter nach Süden sehr sonnig. Der Nebel löst sich auf. Nachmittags ist es hier dann richtig schön. Die Wolken spazieren ein bisschen in die Mitte und im Norden regnet es dann tatsächlich auch häufiger. Die Höchsttemperaturen, wo es dann regnet, auch unter 20 Grad. Hier kommt die kühlere Luft an. In Berlin nochmal 26, in München 24, in Frankfurt 26. Örtlich gibt es auch mal 27. Südwestwind, der dann immer frischer wird. Teilweise stark an Nord- und Ostsee, der wird aufkommen. Und dann gucken wir noch zum Schluss auf die Aussichten. Am Freitag im Süden immer noch schön. Der Regen kommt langsam in die Mitte voran und wird am Samstag auch den Süden erreichen. Also Thomas, der Regen kommt, die Natur wird's freuen.
Na, dann soll es uns auch freuen. Sven, herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Jetzt sehen Sie Plus Minus, das Wirtschaftsmagazin. Das wird sich auch mit der Geldpolitik der EZB befassen. Und im Anschluss sehen Sie dann einen ausführlichen Nachruf auf den verstorbenen Shimon Peres. Wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch diese Nacht.